Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Schweizer HR-Tech-Unternehmen Found. Ein B2B SaaS-Model im Recruiting-Bereich. AI-supported natürlich, aber entstanden aus einem Tech-enabled Recruiting-Agenturmodell. Das heißt, wir haben Shift vom Business-Modell, Transformation vom Business-Modell drin. Wir haben eine Early Adoption im US-Markt. Auch eine spannende Diskussion, die wir hatten. Und wir haben auch eine anstehende neue Finanzierungsrunde. Das heißt, die klassischen B2B SaaS Startup-Themen alle gecovert. Heute mit dem Founder von Found, Ranjit Sousa.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
So, und bevor wir jetzt reingehen in den Podcast, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Der Artist Summit 2025 ist vorbei und der Artist Summit 2026 steht am 8. Oktober 2026 öffnen wir die Tore wieder in Berlin und ihr könnt euch ab sofort anmelden, beziehungsweise sind 100 von euch schon angemeldet. Das freut uns mega. Wir haben mit über 400 Foundern telefoniert im Anschluss an das Event, haben uns euer Feedback geholt und einige haben sich auch sofort wieder angemeldet, was natürlich mega ist aus Veranstaltersicht. Freut uns erstmal, weil es zeigt einmal den hohen Zuspruch. Auf der anderen Seite macht es uns das Leben natürlich einfacher. Das heißt, wenn ihr plant, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, meldet euch gerne jetzt schon an. Wir haben einen total kulanten Storno-Prozess, falls dann irgendwann was dazwischen kommt. Aber wer dabei ist, ist dabei. Wir halten die Größe fix, 500 Founder, 125 Investoren und freuen uns über jeden, der early hier zusagt. Und wenn ihr Empfehlungen habt für Speaker, wenn ihr eventuell auch als Sponsor diesmal dabei sein wollt. Viele der bisherigen Sponsoren haben auch schon wieder zugesagt, was ein absolut starkes Signal ist. Aber es gibt auch immer wieder Firmen, die so da sind und einfach das Netzwerk so stark finden, dass sie sagen, hey, nächstes Jahr komme ich mal mit einer Booth vorbei, weil ich finde hier tatsächlich auch spannende Kunden und will mein Produkt irgendwie mal ein bisschen länger erklären. Dann schreibt uns an podcast@artist.net oder einfach auf LinkedIn. Die meisten von euch schaffen das, uns zu erreichen. Insofern mache ich mir da keine Sorgen und ich freue mich brutal dann schon wieder auf nächstes Jahr. Und jetzt, ohne lange weiter zu quatschen, rein in den Podcast mit Ranjit und ein spannendes Gespräch über HR-Tech und AI. Guten Morgen, Ranjit. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast.
Hey, Matthias. Super, hier zu sein. Freue mich ebenfalls.
Ja, man hört schon ganz leicht raus. Die Intro kam über unseren gemeinsamen Freund Manuel Hartmann vom Sales Playbook. Manuel hilft mir total, irgendwie in der Schweiz die Founder-Landschaft besser zu verstehen. Doof das ja ist, aber irgendwie ist man dann aus Berlin doch immer noch eine ganze Ecke weg. Und ich habe super viele Intros schon gekriegt über Manuel. Du bist einer davon. Ich freue mich, dass wir heute die Geschichte von Found, deiner Firma, irgendwie hier in den Podcast reinnehmen können. Vielleicht erzählst du unserer Audience mal, außer dass du Schweizer bist oder eine Schweizer Firma hast, was Found ist und wie du dazu gekommen bist, das zu starten.
Absolut. Hey, ich habe einen Background im Recruiting und habe immer das Gefühl gehabt, es ist so unglaublich schwer, gute Leute zu finden, anzuziehen zu einer Firma und dann zu behalten. Und das müsste alles viel, viel einfacher gehen. Und das war so die Ursprungsidee. Wir haben dann eine Recruiting-Firma und stell dir das mal so vor, fast wie eine Front gebaut, eine Service-Firma, um Technologie zu testen und herauszufinden, wie kann man diesen Prozess viel effizienter, viel effektiver machen. Nehmen wir ein super einfaches Beispiel. Jeder, der schon mal rekrutiert hat, hat sich darüber geärgert, die Interviews aufzusetzen mit Kandidaten. das ist ein Hin und Her. Wenn du noch eine Agentur da mit dabei hast, dann sind es sogar zwischen 3 oder 4 Leuten, wo das hin und her geht. Wir haben dann One-Click-Interview-Booking aufgesetzt. Nicht etwas super Innovatives, aber einfach etwas, was wirklich hilfreich ist.
Also wie Calendly einfach integriert in den Recruiting-Prozess.
Genau, ja. Genau. Ja. Wo wir dann schlussendlich gelandet sind, ist, wir haben herausgefunden, dass gerade beim Outbound Recruiting, also das sogenannte Active Sourcing, wie das im Jargon heißt, es super viel Zeit kostet und man sehr LinkedIn-Recruiter-abhängig ist, wenn man herausfinden möchte, wo man die richtigen Kandidaten findet, diese Kandidaten auch identifiziert und dann überhaupt versucht zu erreichen. Das werden viele Leute in der Audience auch kennen, ist genau das gleiche wie in einem normalen Sales-Prozess, oder?
Ja.
Und wir haben ein Tool gebaut, was die Zeit, die du dafür brauchst, von vielleicht 10, 20 oder mehr Stunden auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde runterbringt. Super einfach.
Okay. Wie geht das?
Es ist ein voice-basierter Assistent. Das heißt, du als Recruiter oder du kannst auch ein Hiring Manager sein. Du nimmst unser Produkt, du machst deine Job Description da rein und dann redest du mit dem Tool. Ja, und du sprichst mit ihm und das Tool spuckt dir Firmen aus, wo es möglicherweise Fits gibt, zeigt dir Profile und du kannst einfach ein Gespräch mit dem Tool haben. Wieso ist das so wichtig, dass es Voice ist? Einerseits ist die Adoption natürlich viel, viel einfacher. Niemand muss dir erklären, ja, ich muss jetzt diese Dropdowns nutzen oder diese Filter oder diesen Boolean String aufsetzen. Und Rekrutierung ist auch etwas, was wirklich iterativ ist, oder? Du siehst ein Profil von jemandem und dann sagst, ja, das passt eigentlich relativ gut, aber ich würde gerne, dass die Person schon 5 Jahre in dieser Industrie gearbeitet hat und nicht nur 2 Jahre, oder? Und das ist etwas, was dir vielleicht erst auffällt.
Das heißt, dein Recruiter trainiert quasi auch dann deine Suche, während er sucht, indem er einfach Antworten gibt oder indem sie einfach Antworten gibt und dadurch wird der Algorithmus optimiert und die Ergebnisse immer besser.
Immer besser in dem spezifischen Fall und immer besser aggregiert für dein Unternehmen und natürlich für Found insgesamt wird das natürlich viel akkurater über die Zeit.
Okay, perfekt. Also die Software lernt einfach, so wie jetzt mein ChatGPT mich kennenlernt. Und wenn ich habe gestern für meinen Sohn irgendwie eine Fragestellung im Schulbereich gehabt für die Hausaufgaben, hat ChatGPT direkt ein Pokémon-Beispiel rausgemacht, weil es wusste, dass er vorher irgendwie sich die Pokémon-Regeln erklären lassen hat. Und zack, kommen so zwei Welten zusammen. Es ergibt total viel Sinn, weil der dann viel mehr Spaß hat, diese Schularbeiten zu machen, weil sie in seinem Kontext sozusagen gebaut werden. Und so funktioniert eure Software dann auch, dass sie dann für das Unternehmen, wenn der nächste Recruiter jemand sucht, schon besser verstanden hat, was das Unternehmen braucht und ihr aggregiert das dann sozusagen unabhängig von dem Unternehmen auf Found-Level, damit eure Suchalgorithmen einfach lernen, okay, wenn ein Recruiter nach Profil X sucht, ist das wahrscheinlicher als das andere.
Genau.
Okay, verstanden. Und gib uns mal eine kurze Einordnung, wo ihr da steht, also wann habt ihr gegründet und wie groß seid ihr jetzt, also seid ihr ganz early oder in der Mitte, einfach, dass die Zuhörer das einordnen können?
Ja, absolut. Also wir haben vor knapp 3 Jahren gestartet, haben dann dieses Service-Business aufgebaut und sind seit 6 Monaten ungefähr unterwegs mit diesem Produkt, was sich Finder nennt, Found Finder, relativ naheliegend. War übrigens nicht eine große Session, die es gebraucht hat. Wir brauchen einfach einen Working Title und sind auf Finder gelandet. Und wir haben jetzt sehr viele Piloten, die wir bei kleinen Recruitern, bei großen Recruiting-Firmen, bei globalen Unternehmen, und zwar sowohl in Europa wie in den USA. Und interessanterweise ist ein wichtiges Learning für uns. In den USA läuft alles viel, viel schneller. Und das ist auch super spannend. Sprich, bedeutet auch, dass wir dort mehr und mehr Zeit verbringen und verbringen werden. Wir sind noch ein sehr kleines Team, sind 6 Leute, werden voraussichtlich für die nächste Zeit noch ein relativ kleines Team bleiben, bis wir dorthin kommen, dass wir wissen, okay, die Piloten skalieren wirklich auf globaler Ebene bei den richtig großen Kunden, die wir haben.
Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, habt ihr im Endeffekt jetzt vor 6 Monaten ein reines Softwareprodukt gelauncht. Ja, also diesen Finder, der im Endeffekt Recruitern hilft, voice-basiert Kandidaten active zu sourcen.
Und genau.
In meiner Recherche kam immer wieder so ein bisschen auch raus, dass ihr angefangen habt mit einem Service-Teil, wo ihr gesagt habt, okay, wir drehen den Recruiting-Prozess um und haben ein paar Kandidaten, wo sich sozusagen die Firmen drauf bewerben können. Das heißt, ihr hattet am Anfang, ihr habt jetzt nicht 2,5 Jahre lang Finder gebaut, sondern ihr habt am Anfang halt verschiedene Testschritte gemacht in den Markt rein, um zu sagen, okay, ich muss meine Kunden besser verstehen. Vielleicht, weil ich das immer ganz spannend finde, ja, weil es ist ja bei vielen Foundern so, dass du nicht irgendwie dich hinsetzt zu zweit, irgendwie am Schreibtisch irgendwas aufmalst und 6 Jahre später ist der Businessplan 1:1 so durchgegangen, sondern in der Regel musst du halt 2-3 Mal pivoten und irgendwie kriegst Feedback, arbeitest am Kunden. Was ist da passiert? Also was war eure Initialidee oder was waren vielleicht Zwischenschritte, die dich jetzt zu Finder gebracht haben?
Ja, und wir sind ein klassisches Beispiel für so ein Startup, oder, dass mehr Pivots durchgegangen sind. Wir starten genau mit dieser Idee, die du erwähnt hast. Wie können wir eigentlich einen Rekrutierungsprozess mehr talentfokussiert machen? Mhm. Weil es ja sehr oft so ist, dass der Arbeitgeber sagt, was er möchte, aber was wollen wirklich die Kandidaten? Und wie kann man den Kandidaten möglichst viel Arbeit abnehmen? Es ist super mühsam, Lebenslauf jedes Mal neu aufzusetzen, irgendein Anschreiben zu machen. Und das interessiert ja schlussendlich, pardon my French, aber es interessiert eigentlich keine Sau, oder? Die Arbeitgeber verbringen im Schnitt, glaube ich, 10 Sekunden mit dem Anschreiben, schauen deinen Lebenslauf nicht wirklich an, sondern gehen direkt auf LinkedIn. Und wir haben gesagt, okay, lass uns das alles ändern, was wir dort gelernt haben, oder? Und das ist das Ding, was, glaube ich, jedes Startup machen muss, ist, du musst super schnell iterieren, oder? Und wir haben wirklich die Daten gesehen, wir haben gesehen, ja, das funktioniert, dass die Leute ohne Lebenslauf, ohne Anschreiben da auf unsere Plattform kommen, aber der Prozess ist immer noch sehr Arbeitgeber getrieben, oder? Und die Zeitlinie ist getrieben vom Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat große Probleme überhaupt zu verstehen, wer die richtigen Leute sind, die in sein Unternehmen passen. Und von dort sind wir einen weiteren Schritt gegangen, haben gesagt, okay, was brauchen die Arbeitgeber, um diesen Prozess einfach zu machen? Und da gab es verschiedene Sachen, mit denen wir experimentiert haben. Wir haben Tools entwickelt, wie man den Job besser scoped und wirklich versteht, what are the jobs to be done, nicht? Weil viele Arbeitgeber sagen einfach, machen so eine Wunschliste und 10 Leute im Unternehmen geben da Input rein und da kommt irgendetwas raus, was nicht wirklich viel mit dem Job zu tun hat, den man erfüllen möchte, oder?
Wirklich unrealistisch ist, dass ein Kandidat alles erfüllen kann. Beides hilft ja nicht, ne? Also ich meine, man muss irgendwie Jobprofil und Kandidaten ja auch irgendwie miteinander matchen. Ja,
und genau. Okay. Und wir haben uns dann zunehmend auf Sales-Profile fokussiert, aus einem ganz einfachen Grund, nicht? Einerseits, Sales is always in demand. Und gerade in der Scale-Up- und Startup-Welt, wo wir unterwegs waren, ist das eine der schwierigsten Sachen, wirklich zu verstehen, wann brauche ich was für ein Sales-Profil. Und andererseits ist Sales wirklich gut messbar. Oder du kannst ein Jahr in die Zukunft gehen dann und schauen, was ist Quota Attainment gewesen, etc. Nicht, das ist, da gibt's wirklich Metrics, die man wieder zurückspeisen kann in den Prozess. Und darum haben wir uns zunehmend auf Sales fokussiert und in dem ganzen Prozess, um alles zu verschnellern, zu vereinfachen, sind wir darauf gestoßen, dass eben dieses Sourcing eines der größten Probleme ist, eine der wichtigsten Sachen, die beitragen dazu, dass der Prozess so verlangsamt wird und so ungenau ist.
Ja, verstanden. Vielleicht kannst du nochmal eine Ebene weiter abstrahieren, weil die Frage, die ich mir stelle, ist so, an welcher Stelle erkennt man als Founder, dass man sozusagen die Richtung wechseln muss? Ja? Also wo sagt man, okay, das, was ich gedacht habe, ist vielleicht okay, oder ist auch komplett falsch, aber ich habe jetzt noch eine bessere Idee, weil es hat ja immer Opportunitätskosten, weil du musst ja dann das, woran du die letzten Wochen gearbeitet hast, auch irgendwo wieder liegen lassen, ja, und dich auf was Neues fokussieren. Und du musst ja auch deine auch wenn es nur 6 Leute sind, aber du musst ja dein Team mitnehmen, ja, und das kostet ja auch. Ne? Immer jeder Richtungswechsel ist ja irgendwie mühsam. So, das heißt, man kann jetzt auch nicht alle 2 Wochen was Neues starten. Das heißt so, wenn du den letzten Pivot nimmst, so an welcher Stelle hast du gemerkt, okay, die aktuelle Richtung möchte ich nicht mehr oder glaube ich nicht mehr dran. Ich habe jetzt verstanden, da ist etwas Besseres und das ist so groß oder so wichtig, dass wir uns jetzt da voll hinterklemmen.
Ja, und ich glaube, dass das theoretische Wort dort ist Product Market Fit, oder? Mhm. Oder zumindest Product Solution Fit. Ich glaube, einfacher dargestellt ist es einfach, die Kunden rennen dir die Türe ein, oder? Wenn du merkst, und in unserem Beispiel ist es so, wir haben Kunden vertrösten müssen, weil wir nicht die Kapazität haben oder auf den neuen Release wollen, dass sie auf den neuen Release warten. Wenn sie dir dann alle 3-4 Tage eine E-Mail schicken und sagen, ja, wann kommt diese neue Release, wann kann ich endlich anfangen, das ist ein starkes Indiz, oder, dass es wirklich wert ist zu pivoten. Auch wie du sagst, oder, das ist ein schwieriges Thema, weil einerseits hast du natürlich viel reingesteckt in das, was du vorher gemacht hast. Du hast die Opportunitätskosten, die sehr echt sind. Nun zum Beispiel, wir haben ein umsatzbringendes Service-Business und das lässt du natürlich nicht einfach so liegen. Das hat auch finanzielle Konsequenzen. Es ist ein Thema bezüglich Team. Wenn du so einen starken Pivot machst wie wir, oder wo du eigentlich ein Tech-enabled Service hast und dann gehst du in Richtung von einem B2B-SaaS-Produkt, da passen nicht alle Leute rein vom Team, oder wir als Team müssen uns von unseren Verhaltensweisen, wie wir jeden Tag arbeiten, auch umstellen, ja. Einschließlich ich als Gründer oder mein Mitgründer Niklas, der die ganze technische Seite verantwortet. Und das ist wirklich ein harter Prozess, oder? Und du möchtest natürlich so möglichst viel Evidenz haben, dass sich das lohnen wird, diesen Wechsel zu machen. Und für uns war das wirklich so, als wir gesehen haben, wie begeistert unsere Pilotkunden sind, wie die Leute, die wir vertröstet haben, uns nachrennen. Das war für uns ein sehr, sehr starkes Zeichen.
Wer auch total begeisterte Kunden hat, ist unser aktueller Werbepartner Clockedo. Ich bin auf Clockedo aufmerksam geworden, weil sie in dem OMR Reviews Report der beliebtesten oder besten Softwareanbieter in Deutschland auf den Top 20 weit vorne sind. Und da habe ich mich gefragt, was machen die, was begeistert die Leute so? Und bin auch total froh, dass ich einen der Founder hier bald im Podcast haben darf. Aktuell sind sie als Werbepartner dabei und genau deswegen nutze ich die Zeit hier, um euch kurz vorzustellen. Es geht um Zeiterfassung. Effizienz entscheidet ja über Wachstum. Gerade Unternehmen, die skalieren, ist die Ressource Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und Clockedo macht diese Zeit halt sichtbar und nutzbar. Es ist eine smarte Software für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Sie nimmt Zeiten mobil, online und damit überall digital auf, automatisch und vor allem ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Egal ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Das ist ja gerade heute sehr wichtig. Neben Arbeitsstunden lassen sich auch Projektzeiten und Abwesenheiten in Echtzeit dokumentieren. Clockedo verschafft damit jederzeit einen Überblick, welche Projekte lohnen sich, wie entwickeln sich die Kosten. Mit präzisen Reports werden Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen und nicht aus dem Bauch heraus. Ja, eure Teams arbeiten dann produktiver, die Planung wird einfacher, Abrechnungen stimmen auf den Punkt und meistens steigt dann der Umsatz und unnötige Überstunden werden reduziert. Ob ihr jetzt ein Startup mit 3 Mitarbeitern seid oder schon ein größeres SaaS-Unternehmen, Clockedo wächst mit und bleibt dabei einfach einzuführen, sofort produktiv und DSGVO-konform. Die Vorteile liegen also auf der Hand: mehr Produktivität, bessere Kapazitätenplanung und optimierte Prozesse. Schluss mit undurchsichtigen Abrechnungen und Excel-Chaos. Testet doch einfach mal Clockedo 14 Tage komplett kostenlos und mit dem Code ARTIST25 könnt ihr nach Abschluss eines Abos zusätzlich nochmal 3 Monate gratis bekommen. Mehr Infos findet ihr unter Clockedo, das ist Clock wie die Uhr auf Englisch, odo.com/artist. Und jetzt zurück zum Pod. Okay, super. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, ja, das ist hands-on, ne? Das ist konkret. Ich glaube, wenn Kunden nachfragen, er arbeitet sehr schnell oder sehr iterativ, hast du gesagt. Und dazu sind ja auch Kunden wichtig. Also damit man lernt, was die Kunden wollen, muss man ja eng am Kunden sein. Hatte ich in meinem letzten Interview auch, ist, glaube ich, eine total wichtige Frage, eine, die mich gerade sehr beschäftigt, ist halt so, wie bleibt man denn an so einem Kunden? Ne? Also als Founder würde man ja am liebsten einfach eine halbe Stunde am Tag, ja, mit dem Founder der Kundenfirma telefonieren oder mit dem Chefrecruiter oder wer auch immer sozusagen die Main-Buying-Persona ist, ja, und einfach deren Feedback kriegen. Und die haben meistens aber halt irgendwie auch noch andere Sachen zu tun, ja, als deine Firma besser zu machen. Insofern, wie hast du da einen guten System, guten Prozess, um halt wirklich zeitnah relevantes Kundenfeedback systematisch auch einzusammeln?
Ja, es sind zwei Sachen, oder? Das eine ist, wir setzen ganz von Anfang an das so an, dass wir sagen, hey, ihr bekommt für die Pilotphase einen Discount, aber eine der Bedingungen für das Discount ist, dass ihr uns in diesen Zeitslots oder in diesen Zeitabständen, sagen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, was das für eine Person ist und für einen User, Zeit gibt, um uns Feedback zu geben. Nicht? Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir sind sehr klar upfront, was für Metrics wollen wir messen und wo Sie beitragen müssen, um diese messen zu können. Und das ist auch Teil des Discounts sozusagen, der Abmachung. Ihr bekommt diesen Discount, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und drittens, wir setzen diese Slots halt wie in jedem guten Sales-Prozess, oder? Wir setzen diese Slots schon vorab fest, oder? Dass wir die im Kalender drin haben. Weil ja, spontan hat niemand wirklich Zeit, oder? Und wenn du dann den Leuten nachtelefonieren musst, funktioniert es nicht.
Also, das sind so. Ist verstanden, aber ich glaube, es ist auch genau, ist sehr gut zusammengefasst. Einfach vorab, ne, klar, die Erwartungshaltung kommunizieren, aber halt auch mit einer klaren Gegenleistung für den Kunden, in dem Fall jetzt ein Discount oder eine Trial-Phase, okay, und auch einfach die Sachen direkt terminieren, damit das jetzt auch nicht überraschend kommt. Finde ich super. Und die KPIs, du hattest ja eben schon mal erwähnt, sowas wie Obtain Quota bei einem Sales-Profil, das musst du natürlich vom Kunden zurückgespielt kriegen, ja, damit du es dann halt messen kannst, weil das ist ja eine interne Kennzahl von denen. Aber habe ich auch verstanden, ergibt total Sinn. Und dann könnt ihr halt sagen, okay, das war ein Kandidat, den haben wir geholfen zu finden oder zu vermitteln und der hat dann sehr gut performt oder nicht und danach wiederum eure Prozesse intern optimieren.
Genau, oder im Fall des Finders ist es noch simpler, oder ist die wichtigste Metric ist dann für Zeiteinsparung, nicht? Konnte ich von diesen 20 oder 15 Stunden, die ich normalerweise brauche, um das Sourcing zu machen, konnte ich das wirklich runterbringen auf 15 Minuten, eine halbe Stunde, oder? Und das zu messen, bin ich zufrieden gewesen mit der Qualität der Kandidaten, welches das Produkt rausgespuckt hat, oder? Und bin ich zufrieden mit der ganzen Interaktion. Das sind ganz simple Sachen, die wir messen. Wir brauchen aber das Feedback und wir müssen im Voraus klar sein, was diese Sachen sind.
Sonst ich finde das super. Ich muss mir das nachher mal anschauen, weil wir suchen gerade auch jemand, der sozusagen beim Sponsoring Sales unterstützt, hier für Artist. Das ist jetzt nicht Tech Sales, aber es ist immerhin B2B Sales, also vielleicht nah genug dran. Gucke ich mir den Finder mal selber an.
Sogar ein Podcast ist eine Sales Opportunity, oder? Ich sage, jede Interaktion ist eine Sales Opportunity.
Ja, ist so, ne? Ja, voll gut. Okay, ein anderer spannender Punkt, den ich mir hier notiert habe, du hast gerade gesagt, irgendwie der amerikanische Markt funktioniert anders. Ja, also ihr habt jetzt geschiftet von einem Tech-Enabled Service-Business-Modell auf ein reines B2B-SaaS-Modell. Das ist super, ist jetzt 6 Monate live. Ja, heißt Finder irgendwie soweit verstanden. Jetzt geht ihr damit live und ihr kriegt irgendwie Kundenfeedback und du sagst, logischerweise in der Schweiz, in Deutschland, in Dach seid ihr dabei, aber auch in den USA. Das ist ja schon mal ein mutiger Schritt, wenn ihr quasi, ich sage jetzt mal, erst 6 Monate live seid, dass ihr direkt sozusagen Europa und Amerika aufmacht. Ja, das ist, manche fangen ja von vornherein so an. Andere nicht, habt ihr jetzt gemacht und dann siehst du unterschiedliche Marktverhalten. Ich hätte jetzt gesagt, the US Landscape is more competitive, also gerade im Recruiting passiert da mehr, also nicht nur schneller, sondern auch mehr andere Tools. Wie ist da deine Einschätzung? Wo habt ihr mehr Wettbewerber oder stärkere Wettbewerber oder überhaupt Wettbewerber?
Lass mich vielleicht kurz erklären, warum wir überhaupt nach Amerika gegangen sind, oder? Und so früh. Es war wirklich angetrieben von unseren Kunden, oder? Und ich glaube immer, your best clients take you where you need to go. Und das war auch hier der Fall, oder? Wir hatten Pilotkunden, die gesagt haben, hey, wir können natürlich das mit euch im Dach machen, aber wir haben zum Beispiel unser Headquarter in New York oder unsere größten Teams und es macht am meisten Sinn, das dort zu machen, damit wir langfristig Erfolg haben mit diesem Produkt. Und daher sind wir mit unseren Kunden mitgegangen. Was wir gesehen haben, oder die amerikanischen Kunden, und das hat Vor- und Nachteile, die sind viel offener, etwas Neues schnell zu probieren. Das heißt, wenn du am Anfang bist, ist das genial, oder? Du hast viele User, du hast viele Kunden, die willens sind, Piloten mit sehr wenig Hürden aufzusetzen.
Sind aber auch im Zweifel schneller wieder weg. Weil sie ja auch Bock haben, dann den nächsten Competitor mal
auszuprobieren. Genau. Ja, ja. Wir werden Churn managen müssen und wir müssen uns strukturell aufsetzen, dass wir den Churn richtig tief halten, nicht durch Integrationen, wirklich schauen, dass man sticky ist mit den Usern. Und das ist ein Problem, was man viel weniger sieht im Dachraum, oder? Und das heißt, es hat immer zwei Seiten der Medaille. Gerade jetzt ist es natürlich super für uns, dass wir diese Kurve natürlich schneller vorantreiben können. Das andere, was sicher ein großer Unterschied ist, und das ist spezifisch für Recruiting, wie die Leute die ganze Frage von Data Privacy, GDPR, nicht, im europäischen Raum anschauen in Amerika, ist ganz anders, nicht? Gerade bei vielleicht sehr großen Unternehmen, die aber wenig Exposure haben zu Europa, für die ist das überhaupt kein Thema. Und das verschnellert Sachen auch, oder? Ich meine, das macht's einfacher auf der Compliance-Seite, macht's einfacher auch einen Piloten aufzusetzen, ohne schon diese Sachen beachten zu müssen.
Klar. Am Ende in Deutschland alles immer, Personaldaten sind halt immer extrem sensitiv, ne? Und wenn du da sagst, okay, ich gehe in irgendein Recruiting-System oder Prozess rein, dann musst du wahrscheinlich meistens in irgendein Applicant Tracking System, ATS rein und dann sind da wieder die ganzen Daten drin, nicht nur die für die neuen, sondern auch die für den bestehenden und dann wird's halt irgendwie kompliziert in Deutschland schnell, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ich hätte jetzt auch gedacht, in USA hast du ja auch allein dadurch, dass du einen anderen Kündigungsschutz hast, wahrscheinlich einfach eine höhere Fluktuation, oder? Also und damit dann auch deutlich mehr Recruiting, weil wenn Leute öfters den Job wechseln, hat man als Recruiter natürlich mehr zu tun und eigentlich auch eine höhere Chance als Recruiting-Plattform irgendwie Kunden zu kriegen.
Ja, also das Volumen ist natürlich höher, die Transaktionszahl ist viel höher. Die Leute sind typischerweise Employed at Will, das heißt, wenn du eine Joboferte bekommst und sagst, ja, möchte ich, dann kannst du am Freitag aufhören, am Montag an der neuen Arbeitsstelle anfangen, oder? Und das kreiert natürlich mehr Geschwindigkeit im Markt, mehr Transaktionen im Markt, im Sales-Bereich, witzigerweise, oder? In der Schweiz sehen wir das extrem, wenn du sehr oft deinen Job gewechselt hast in der Schweiz, im Sales wird das dir negativ ausgelegt, oder? Dann heißt, ja, du hast nicht wirklich einen ganzen Business-Zyklus durchgemacht, du hast dich nicht bewiesen. In den USA ist es teilweise genau umgekehrt, wenn du 3 Jahre irgendwo gewesen bist, gleiche Rolle im Sales, dann kommen Fragen auf, ja, warst du nicht erfolgreich genug, dass du wirklich rausgehen konntest und sagen konntest, hey, ich möchte ein höheres Grundsalär, ich möchte einen cooleren Job, größeren Job, cooleres Produkt, oder? Also das heißt, es ist sicher ein Unterschied. Und dann hast du etwas anderes angesprochen, der Wettbewerb. Und da würde ich sagen, grundsätzlich gibt es gerade in Deutschland und in Frankreich sehr viele innovative HR-Tags, also in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, HR-Tags, Work-Tags, Recruiting-Tags. Also es ist durchaus nicht so, dass Europa da hinter den USA ist. In unserem ganz spezifischen Bereich für den Finder, in dieser Nische, ist es sicher so, dass die größten Konkurrenten in den USA sind und die sind auch komplett anders finanziert. Und das ist sowohl eine Herausforderung für uns, aber bedeutet nicht unbedingt, dass wir am kürzeren Hebel sind, oder? Da musst du halt noch mehr überlegen, gehen wir den richtigen ICP an, sind wir wirklich fokussiert genug, sind wir auch klar mit dem Produkt, oder? Wir können nicht einfach Features bauen, die wir dann wieder einstampfen, sondern hören wir dem Kunden wirklich zu und bauen wir für den Kunden. Das heißt, das ist etwas, wo wir natürlich auch wieder einen Vorteil daraus ziehen können
für die Jetzt, wo du es gerade ansprichst, seid ihr überhaupt finanziert oder ist fully bootstrapped?
Nee, wir sind finanziert. Wir haben super Investoren an Bord, die aber in ein anderes Produkt, eine andere Idee investiert hatten ursprünglich, oder? Und da die Investoren, und da die Investoren mitzunehmen auf die Reise, ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber wir sind nicht bootstrapped, haben externe Investoren. Ich bin sehr dankbar für die externen Investoren. Ich weiß, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen da, aber ein wichtiger Anteil unserer Investoren hilft uns auch. Hilft uns bezüglich Kundennetzwerk, hilft uns teilweise auch beim Denken über das Produkt.
Du, das also ist immer
super,
so,
super hilfreich.
Wenn die Investoren aktiv helfen und sinnvoll beitragen, dann sind die Founder immer happy über die Investoren. Wenn die Investoren immer nur Stress und Druck machen, aber nicht helfen, dann werden die Founder lieber bootstrapped. All good. Ich glaube, es gibt für beide Ansätze sehr gute Beispiele, dass das extrem gut funktioniert oder auch gar nicht, ja, oder einfach dann zu keinem werden. Trotzdem, weil du es ja gesagt hast, irgendwie, okay, ihr habt Finanzierung gemacht, auf einem anderen Businessmodell, habt jetzt den Pivot gemacht. Plant ihr zeitnah, weil hier ja auch immer wieder VCs oder auch investitionsnahe Leute zuhören, plant ihr eine neue Runde, weil das wäre ja dann klar auf einem B2B-SaaS-Modell, ja, also sehr, sehr relevant hier in unserem Ökosystem plant, oder wann plant ihr eine neue Runde?
Nur, dass ihr schon mal gehört habt. Sind gerade dran. Also perfect timing. Ja. Lancieren gerade unsere nächste Finanzierungsrunde. Ja, wir brauchen Finanzierung, weil wir sehr, sehr schnell vorangehen müssen, nicht? Und wir sind vielleicht nicht ganz der Fall von 0 to 100 million in 6 months, wie es ja im Moment überraschend, genau. Ja. Aber wir müssen natürlich schnell vorangehen, wir müssen die Pilotkunden zufrieden machen, aber dann auch sehr schnell in größere Verträge umwandeln. Und dafür braucht es auch Geld. Nicht vielleicht die Unmengen Geld, die teilweise in andere AI-Produkte gepumpt werden. Aber ja, wir brauchen Finanzierung. Und das ist etwas, was wir gerade lanciert haben, unsere neue Finanzierungsrunde.
Okay, verstanden. Ja, ist ja auch ist ja immer so ein typischer Zeitraum jetzt so zum Ende des Jahres einmal den Outreach machen, weil da alle irgendwie wieder aktiv sind und oft auch dann bis zum Jahresende irgendwelche Deals durchkriegen, die man komischerweise den Rest des Jahres nicht so schnell durchkriegt. Ich weiß auch nicht warum, aber wir haben ja auch tatsächlich den Summit bewusst auf den Oktober, Anfang Oktober gelegt, ja, weil viele Founder da sozusagen ihren Pitch ready haben oder ihr Produkt ready haben und anfangen zu suchen oder die Gespräche zu intensivieren. Habe ich verstanden. Gucken wir, dass wir das ein bisschen streuen. Weil du jetzt gerade AI angesprochen hast, ja, das ist auch ein großes Paket gerade, der natürlich viele Founder umtreibt. Irgendwie, was ist denn deine Perspektive darauf? Also abgesehen davon, dass wir enorme Runden haben, ja, die natürlich in einer ganz anderen Liga sind, aber AI ist ja einfach da und AI verändert Softwareentwicklung. AI wird sicherlich auch einen hohen Impact auf Recruiting haben. Also sowohl was dein Produkt als Software angeht, als auch was den gesamten Recruiting-Markt angeht. Was glaubst du, sind die größten Veränderungen, die du gerade durch AI da wahrnimmst?
Also zuerst mal kann ich aus einer internen Perspektive sprechen, oder? Unser Produkt, der Finder, würde nicht existieren, wenn es AI nicht gäbe. Und zwar sowohl als Produkt, wie auch in der Geschwindigkeit, in der wir es bauen konnten. Mhm. Stichwort Cursor. Ist natürlich genial, wenn man so schnell und qualitativ gut, nichtsdestotrotz qualitativ gut bauen kann. Was eine Erkenntnis ist dort, oder, ist, das funktioniert nur, wenn du sehr gute Leute hast. Mhm. Ich glaube, es wird weiterhin sehr gute Software-Engineers brauchen. Die ganze Frage, und das ist etwas, was wir im breiteren Jobmarkt sehen und was auch die Arbeitslosenzahlen zeigen, sowohl in den USA wie auch Westeuropa, was bedeutet das für Berufseinsteiger? Nicht? Ich glaube, das ist eine der großen Fragen, weil AI, und ich sehe das im Alltag, halt viele der simplen Tasks mir entweder abnehmen kann oder mir erlaubt, die sehr, sehr viel schneller zu machen. und Sachen, die ich vielleicht als Berufseinsteiger gemacht habe und tagelang gebraucht habe, ja. Dafür kann ich heute in Stunden, wenn nicht Minuten machen, oder? Und das ist, genau. glaube ich, die ganze
Frage. Aber du brauchst Frage. Trotzdem irgendjemand, der etwas more senior ist und auch eine gewisse Berufserfahrung hat oder eine Einschätzung, ob Antworten dann richtig oder falsch sind, der das Ganze anstößt und am Ende kontrolliert. Ja, und der hat dann im Endeffekt ein Team von 50 oder 5000 Interns, die er jetzt managen kann. Digital. Dadurch brauchst du die Interns nicht mehr, bist schneller, brauchst aber trotzdem noch den Senior. Die Frage ist halt, wo kommen die zukünftigen Seniors her, wenn es keine Juniors mehr gibt? Ne? Genau. Da könnte uns so ein Gap dann irgendwann einholen. Das, genau, die Situation hat ja auch schon. Also ich kenne ein paar Founder, die jetzt sagen, okay, sie kriegen mit einem 5-6-Mann-Team halt bootstrapped oder mit einer ersten Angel-Runde schon mal eine ganze Menge hin, weil sie halt ne, sozusagen sich diesen 20-Mann-Unterbau, den du danach einstellen würdest, erstmal eine ganze Zeit lang sparen können. Ja, so ungefähr beschreibst du es ja auch. Also du hast irgendwie ein paar gute Leute und die können jetzt irgendwie tech-enabled relativ schnell vorwärts kommen. Wie siehst du die Entwicklung von eurem Team? Also wenn ihr jetzt 6 seid, so wie weit kommt ihr damit? Ab wann braucht ihr neue Leute? Was für Leute suchst du dann?
Ja, und das ist genau das Faszinierende auch, wo AI Impact hat und wo nicht. Ja, wir werden im Coding-Bereich Leute brauchen, nicht? Und da gibt es auch sehr spezifische Sachen, die wir bauen müssen, Integrationen etc. Aber wir werden wahrscheinlich weniger Entwickler brauchen, als wir gebraucht hätten, wenn wir das Ganze vor 5 Jahren gemacht hätten. Was aber AI nicht ersetzen kann, gerade im Enterprise-Sales-Rahmen, ist jemand, der mit dem Kunden dort sich hinsetzt, der etwas scoped, der dann, wenn du unser Produkt reinbringst, zum Beispiel bei einer Rekrutierungsfirma, dann muss sich die Art, wie die Rekrutierer arbeiten, sich auch ändern. Und da brauchst du Unterstützung, oder? Und da brauchst du Salesmenschen, die echt gut sind, ein Account Executive, der echt gut ist, der weiß, wie man diese Gespräche mit dem Kunden haben kann, der weiß, wie man Piloten aufsetzen kann, der diesen Piloten auch begleiten kann und das dann in einem Land and Expand Motion dann wirklich auch vergrößern kann zum richtig großen Vertrag. Das ist sehr schwierig zu ersetzen durch reine Technologie oder gerade im Enterprise-Bereich.
Ja, wahrscheinlich auch dann auch noch ein bisschen abhängig davon, an welche Kunden du verkaufst, ne? Weil Recruiting hat ja fast jede Firma, ja, und jetzt irgendwie das an eine Tech-Company im Silicon Valley zu verkaufen, ist ja was anderes als an irgendeine Maschinenbaufirma in Mannheim. Ja, die müssen auch Leute einstellen, die brauchen auch eine Recruiting-Software. Die haben aber wahrscheinlich trotzdem auch immer noch eine ganz andere Firmenkultur und damit dann wahrscheinlich auch eine andere Recruiter-Kultur als jetzt irgendein Tech-Startup. Ja, irgendwie, und das ist, glaube ich, ich habe auch mal eine Zeit lang im Recruiting gearbeitet, ja, und da siehst du schon, du musst viele deiner Sales-Prozesse oder deiner Gespräche auch immer sehr stark auf den Kunden anpassen, weil die Firmen halt ganz unterschiedlich ticken.
Komplett, oder? Und in einem ersten Schritt, und darum ist Fokus auch so wichtig, oder haben wir uns entschieden, dass wir nicht die Endkunden sozusagen direkt angehen, sondern dass wir in erster Linie uns fokussieren auf die Recruiter selbst. Also sprich die Recruiting-Firmen. Ah, okay. Wir unterstützen die Rekrutierungsfirmen darin, mit dem Finder effizienter zu werden, schneller zu werden. Und erst in einem zweiten Schritt werden wir in den Bereich gehen, wo wir die direkten Arbeitgeber angehen, die Talent Acquisition Teams innerhalb der Arbeitgeber. Gerade weil, was du sagst, absolut richtig ist, oder die Komplexität da ist viel größer, weil du hast vielleicht zwei gleich große Firmen, die haben dann aber unterschiedliche Arten zu rekrutieren, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Produkte und da braucht es viel mehr Anpassung. Und da sind wir noch nicht bereit dazu.
Okay, das heißt, eure Kunden sind überwiegend jetzt Headhunter und Recruiting-Firmen
genau.
selber.
Okay, genau.
Ja. Sorry, genau. Das hatte ich noch nicht mitgeschnitten. Ja, gut. Nochmal eine wichtige Einstellung. Das heißt, aber das sind ja, davon gibt es ja auch einige, genau. Und wenn die Prozesse bei denen sozusagen, ich meine, die machen es ja jeden Tag, den ganzen Tag, ja, irgendwie. Und wenn du das da optimiert hast und gelernt hast, damit dann zum Endkunden im zweiten Schritt zu gehen, ist natürlich auch eine schöne Wachstumsstory, ja, also für euren Case. Ja, ja,
okay, genau, verstanden. Das ist genau die Logik.
Okay, verstanden. Und das war jetzt sozusagen, wir hatten angefangen mit AI, das war jetzt AI irgendwie in eurer internen Softwareentwicklung. Hast du das Gefühl, dass, dass AI diesen Jobmarkt stark verändert? Also außer, dass jetzt weniger Junior-Tech-Leute gebraucht werden, aber jetzt im, im Sales zum Beispiel, sagst du, die Recruiting-Zahlen gehen runter, weil jetzt ganz viele AI-Sales-Tools rauskommen oder gehen eher hoch? Was ist da eure Perspektive auf dem Markt?
Ich glaube, es ist schwierig, so trennen the noise from the signal. Ja. Ist wahnsinnig schwierig im Moment. Ich glaube, was ich sehe, oder, ist, dass Leute auf individueller Ebene sehr viel effizienter werden durch die Nutzung von AI. Und das ist etwas, was eine Voraussetzung sein wird, oder? Ich glaube, jeder Salesmensch muss sich upskillen, muss wirklich wissen, okay, wie kann ich AI einsetzen? Und AI im Sinn von jetzt nichts wahnsinnig Kompliziertes, oder? Aber wie kann ich, sagen wir, du bist im B2B-Enterprise-Bereich tätig, wie kann ich meine Proposals mit ChatGPT oder mit Claude entwickeln, schneller entwickeln, besser entwickeln, mehr Daten da reingeben, wenn ich ein Gespräch mit einem Kunden gehabt habe, den Transcript nutzen, um dieses Proposal wirklich auf den Punkt genau da zu haben und schneller zu sein als mein Konkurrent, oder, der vielleicht ein paar Tage länger braucht, um dieses Proposal rauszubringen. Super einfaches Beispiel, oder? Ja. Also sicher auf individueller Ebene und als Produktivitätstool hat es jetzt schon Impact. Und die Leute, die gut damit umgehen, haben einen riesen Vorteil. Wie wird es insgesamt den Jobmarkt verändern? Super schwierig zu sagen. Was ich jetzt, ohne viel Daten zu haben, aber meine Hypothese wäre, dass viele der Ankündigungen, die man heute sieht, wo große Unternehmen, sagen wir, eine Amazon sagt, ich entlasse viele tausend Leute wegen AI, dass das nur indirekt wegen AI ist. Es ist nicht so, dass da Tools reingebracht werden, die die Leute ersetzen, sondern diese Firmen wie Amazon brauchen extrem viel Geld, um in Compute zu investieren, oder? Und das Geld müssen sie irgendwo sonst holen.
Ja, beziehungsweise in Amazon ist so ein,
Fixkosten.
Amazon finde ich ein schwieriges Beispiel, weil die machen beides, ja, die haben extrem viele Mitarbeiter und investieren in Endings. Ich habe gerade am Wochenende mit einem Freund gesprochen, der eher in einem etwas bodenständigeren Unternehmen ist, und der sagt halt auch irgendwie, AI ist bei denen einfach gerade das Thema, um einfach nicht neue Leute einzustellen. Ja, also sie müssen eigentlich müssen sie Personalkosten sparen, ja, und anstatt zu sagen, wir schmeißen Leute raus, sagen sie jetzt halt, wir stellen keine neuen ein, und die bestehenden Mitarbeiter müssen jetzt einfach mit AI, also müssen, nicht werden, sondern müssen effizienter werden, weil es einfach kein Geld für neues Personal gibt. So, ja. Und gleichzeitig du aber auch bestehende Mitarbeiter nicht einfach los wirst, das war dieses Thema, was wir eben hatten in Deutschland, ja, wegen Kündigungsschutz und so weiter, ist es teilweise, glaube ich, auch nicht nur produktiv förderlich, ja, es ist, glaube ich, super für die Mitarbeiter, für die Firmen ist es nicht immer super, ja, das kann auch ein Wettbewerbsnachteil sein. Ich glaube, es ist eine große Diskussion, die will ich hier auch gar nicht führen, aber was ich da mitgenommen habe, ist, AI ist bei vielen Firmen gerade auch einfach so ein Buzzword für Kostensparung, ja, und weil es ja schon einen Economic Downturn in gewisser Weise in vielen Bereichen gerade gibt, ja, und da müssen wir einfach gucken. In Amazon, glaube ich, ist da ein schwieriges Beispiel, weil die haben relativ viel, ja, Schub noch nach oben, ja, und haben halt verschiedene Businessmodelle auch, und wenn ich gerade die Zahlen angucke, viele, viele neue Themen, aber ich weiß, was du meinst, irgendwie da steckt natürlich auch viel, viel Lärm gerade in dem ganzen Thema. Deswegen stelle ich die Frage gerne, ja, weil ich glaube, ich habe auch überhaupt keine Antworten, aber ich höre mir immer gerne an, wie andere intelligente Menschen drüber nachdenken, ja, weil ist natürlich auch viel Unsicherheit in der ganzen Situation, und du musst ja gerade eine Recruiting-Software bauen, also irgendwelche Hypothesen musst du ja haben, ja, damit ihr in die richtige Richtung oder zumindest in irgendeine Richtung baut, und dann gucken, wie es, glaube ich, auch aktuell immer relativ zeitnah checken, wie sich die Welt um euch rum entwickelt, weil es unfassbar schnell geworden ist.
Ja, absolut, war, was du sagst, oder? Und ich glaube, der Schlüssel zu wie oder was für einen Impact AI haben wird, ist in den größeren Unternehmen im Enterprise-Bereich. Aber da ist die Transformation oder die braucht Zeit. Und wir sind ein gutes Beispiel, oder? Wir können unser Tool da reinbringen und es bringt individuell jedem Recruiter Produktivitätsgewinn. Aber der wirkliche Wert für eine Organisation dort ist, dass man anders arbeitet als vorher. Also im konkreten Beispiel, dass man mehr Active Sourcing, also Outbound machen kann, als vorher einfach einen Jobposter da zu haben und Inbound durchzuarbeiten. Mhm. Und diese Transformation, die braucht einfach Zeit, oder? Die wird nicht am Tag 1 sein, die braucht Unterstützung. Das kann nicht einfach automatisch von sich aus geschehen. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein. Das wird definitiv passieren, aber man wird den Impact halt erst in 2, 3, 4, 5 Jahren sehen. Und das ist so aus unserer ganz kleinen Nischenperspektive unsere Hypothese, auf die wir bauen.
Haben bei dir im Team alle von alleine angefangen, AI-Tools zu nutzen?
Ja, und wir sind alles Power-User, würde ich sagen. Nicht nur wegen unserem Produkt, aber nimm jetzt Marketing, wie wir unsere Posts entwickeln, wie wir die steuern auf LinkedIn. Ohne AI alles nicht in der Qualität, in der Geschwindigkeit möglich.
Das ist, glaube ich, das ist das Bild, was ich halt immer wieder sehe. Gerade bei jetzt jungen Tech-Startups ist es ja gar keine Frage. Ja? Also irgendwie ist es da total intuitiv. Und sobald du halt irgendwie auf eine Firmengröße von 100 plus kommst, ja, sind eigentlich die Founder oder das Management immer in dieser Bredouille, dass sich überhaupt erstmal die Frage stellen, wie kriege ich mein Team dazu, das mal anzufangen? Weil ich glaube, der 80%-Schritt ist ja irgendwie diese Angst vor AI loszuwerden, indem du einfach anfängst, mal dein allererstes AI-Tool zu nutzen und deinen ersten Agenten irgendwie ins Rennen zu schicken oder deinen ersten Bot zu bauen und deine erste Frage zu stellen und so. Und dann weil genauso wie du sagst, deine Kunden müssen ja ihr Verhalten und ihre Prozesse ändern und das werden sie über das Tool, was ihr zur Verfügung stellt. Ich glaube, genauso gilt es ja für fast alle AI-Tools. Du fängst anders an, über Probleme nachzudenken, wenn du verstehst, wie AI-Tools funktionieren. Ne? Weil du denkst, du kannst ja viel größer denken, weil du kleine Schritte viel schneller machen kannst. Ja? Und dann denkst du nicht mehr, wie kriege ich irgendwie Projekt X irgendwie bis Ende der Woche hin, ja, sondern du kannst es ja in der Stunde fertig haben und dann ist ja die Frage, was schaffe ich bis Ende der Woche? Und dieser Switch, der kommt ja erst, wenn man das mal erlebt hat, ja, sonst fängt man gar nicht an, so zu denken. Und ich glaube, deswegen ist für ganz viele immer noch der Punkt so, nicht mehr so viel drüber reden, sondern anfangen einfach wirklich das zu machen. Aber ich glaube, das ist bei euch nicht die Frage, ist logisch, aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Okay, verstanden. Das heißt, ihr habt AI im Tool, ihr nutzt AI, um eure Software schneller zu bauen. Ihr habt ein junges, dynamisches Team, seid alle Power-User, das heißt, ihr seid da voll drin. Die tricky Question jetzt, wie siehst du für Finder, also für euer Produkt, wie siehst du, sagen wir mal, die Trajektorie für die nächsten 6 Monate? Ja, also wie entwickelt sich das, was sind die großen Meilensteine? Habt ihr da klare Ziele, wie viel Enterprise-Kunden wollt ihr knacken in den USA etc.? Oder wann ziehst du rüber? Was sind so die großen nächsten Schritte, damit du sagst, okay, wir entwickeln uns on track?
Ja, wichtige Meilensteine, die wir haben jetzt in den nächsten 6 Monate. Zuerst mal unsere Piloten, die wir gerade bei den Großkunden drin haben, die zu converten in große Verträge, oder? Und das ist ein wichtiger Meilenstein, weil dann haben wir den Beweis, dass es skalieren kann und dass die Kunden so zufrieden sind mit den Piloten, dass sie bereit sind, das innerhalb ihres Unternehmens zu skalieren. Mhm. Und das ist ein erster wichtiger Meilenstein. Damit wir überhaupt dorthin kommen, müssen wir uns finanzieren. Also sprich, das ist ein Schlüsselpunkt, oder?
Die nächste Runde,
ja. Das Geld zu haben, die nächste Runde. Und dann der dritte Meilenstein, vielleicht ein bisschen softer, ist wirklich, wir haben sehr viele kleinere Kunden und die User sind meistens fast wertvoller, wenn es um Feedback geht, oder? Die sind sehr willens, viel Zeit mit uns zu verbringen, sehr detailliertes Feedback zu geben. Wir können sie auch fragen, wirklich ganze Sessions zu recorden, mit einem Loom-Video oder was auch immer. Und dieses Feedback zu verwerten und wirklich zu sehen, wie verhalten sich die Leute, nicht nur, was sie uns sagen, sondern wie verhalten sie sich, das ist einfach viel einfacher bei diesen kleinen Kunden. Und dort das voranzutreiben und dorthin zu bekommen, hinzukommen, dass wir sehr viel Klarheit haben, was die nächsten Schritte sind in der Roadmap, oder? Weil wir hören jetzt ganz, ganz viele Ideen, ihr könntet das noch machen, ihr könntet jenes noch machen. Und da wirklich sehr fokussiert eine Idee zu haben, das ist unsere Roadmap dann für die folgenden 12, 18, 24 Monate. Das wird auch ein wichtiger Meilenstein sein.
Okay, und wir machen das Ganze ja seit 4 Jahren. Irgendwie die Firma, die ich vor 4 Jahren im Podcast hatte, die sozusagen US Expansion angefangen haben, da ist immer einer der Founder rübergezogen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Siehst du das so? Braucht ihr eine Live-Präsenz in den USA, wenn ihr da jetzt größer werdet?
Ja, das hört sich vielleicht ganz oldschool an, aber ich glaube, wenn du persönlich da bist, funktionieren Sachen einfach viel, viel besser. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in New York, habe sowohl existierende Pilotkunden getroffen, die ich vorher noch nie in Person getroffen habe, oder die kannte ich nur von Zoom oder Teams. Ich habe Prospects getroffen, Investoren und alles ist viel, viel einfacher, viel, viel schneller, wenn man sich persönlich trifft. Ich glaube auch, ein Team aufzubauen, ohne dass die Leute sehen, wie du als Gründer vorangehst, vom Einsatz her, vom Fokus her, aber auch wie du Sachen machst, oder? Wie du beim Kunden bist, was du für eine Story ihnen erzählst, wie du zuhörst dem Kunden. Super schwierig, das ohne Präsenz dort aufzusetzen.
Also meinst du, ja, wenn du in der Schweiz bleibst, aber sagst, ich baue mal ein Sales Department in New York auf, das wird schwierig, weil dann habe ich vielleicht Amerikaner, die eher mit den amerikanischen Kunden vielleicht besser sprechen können, aber die kennen dafür dann die Firmen-DNA nicht, die haben keinerlei Schweizer Kultur. Also,
ja, die haben die Firmenkultur nicht, ja. Oder? Die haben die Produktkultur nicht. Wir haben eine Produktkultur und das muss von Gründungsteam herkommen, oder? Das kann von Niklas, meinem CTO-Mitgründer oder von Victor, der bei uns das ganze Customer Success und Sales vorantreibt, oder von mir kommen. Aber das ist absolut entscheidend, dass das so rüberkommt.
Okay, das heißt, perspektivisch werdet ihr auch einige Zeit in den USA verbringen.
Einer von euch. Absolut. Viel mehr Zeit, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wer. Ich glaube, Jenny von Podewils von Liebsam war eine der ersten, die haben ja sehr lange Bootstrap gemacht, dann haben wir die große 60-Millionen-Runde gemacht, irgendwie als Series A, ganz ordentlich, und dann ist sie ja nach New York gezogen, während Cayetan hier geblieben ist, und haben sich so aufgeteilt. Muss ich mal gucken, dann werde ich das auch mal weiter verfolgen, wie das jetzt sozusagen in Zeiten von AI-powered Software irgendwie mit der US-Expansion und der Founder Präsenz ist, aber aktuell sagst du Direct People Relationship wahrscheinlich mindestens genauso viel, wenn nicht mehr wert als früher, um gerade, ne, auch im Enterprise-Bereich da halt vorwärts zu kommen.
Ja, und es ist sehr spezifisch für den Enterprise-Bereich, oder? Wenn wir etwas hätten, was rein B2C-Produkt ist, dann würde ich höchstwahrscheinlich eine andere Denke haben diesbezüglich.
Okay. Das ist doch super. Also dann fasst es zusammen. Ihr habt den Shift gemacht, ja, auf ein B2B SaaS-Produkt, damit natürlich mega relevant hier in der Artist Community. Dieses Jahr warst du nicht am Summit, nächstes Jahr erwarte ich dich dann da auf jeden Fall. Ja, das
versprochen. Das,
haben wir eingetütet, genau. Und ihr seid jetzt unterwegs mit dem Produkt Finder, ja, macht im Endeffekt da so ein Voice-enabled Active Sourcing, Recruiting unterstützende Software. Habe ich ja auch gesagt, schaue ich mir selber mal an für unser nächstes Teammitglied. Finde ich auch gut. Und genau, ich finde diesen Vergleich zwischen dem Dachmarkt und dem US-Markt immer super spannend. Ja, und gerade im Recruiting-Bereich haben wir ein paar relevante Unterschiede da aufgezeichnet. Ihr geht da auf jeden Fall stark rein, weil eure Kunden auch sagen, das ist wichtig für euch. Generell habe ich viel Kundenfokus mitgenommen, schnelle Iterationen in dieser Zeit. Glaube ich, alle super, super wertvolle Punkte. Und ich glaube auch viele Dinge, die die andere Software-Founder gerade ähnlich spüren. Ja, insofern ist es immer gut, dieses Abstraktionslevel da zu erreichen, weil es baut ja nicht jeder eine Recruiting-Software, aber viele, glaube ich, haben diese Herausforderung gerade. Insofern vielen Dank, dass du uns da mit auf die Reise von Found genommen hast. Zum Abschluss darf ich dir noch unsere Restaurantfrage stellen. Das ist immer gut, weil es ist jetzt kein Berliner Restaurant, die kenne ich langsam, aber du sitzt ja woanders. Hast du einen Ort, wo du sagst, wenn man mal als Businessreisender unterwegs ist, ja, und sucht ein Restaurant in diesem Ort, das ist was, wo man hingehen sollte, weil es vielleicht nicht jeder kennt, sondern dein Geheimtipp?
Hey, und es ist nicht in Zürich, oder? Ja. Ich habe in New York gelebt und war jetzt kürzlich wieder in New York. Und für mich ist New York wahrscheinlich die beste Stadt fürs Essen auf der Welt. Es gibt so ein mexikanisches Restaurant und ich war ganz erstaunt. Das heißt Rosa Mexicana und Rosa Mexicano, sorry. Dieses Restaurant gab es vor 15 Jahren, gab es vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und gibt es immer noch. Und das ist verdammt schwierig in einer Stadt wie New York, wo das meiste, was ich gekannt habe, als ich dort gelebt habe, gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Und das ist einfach, weil es ist halt super coole Atmosphäre, genialer Service und richtig gutes mexikanisches Essen. Gibt es an jeder Ecke, oder? Mexikanisches Essen, aber es ist selten, dass es wirklich gut ist.
Okay.
Also das wäre mein
welcher Stadt
mein Tipp. Gibt es mehrere. Es gibt drei, vier, also in Midtown, gibt um den Union Square rum.
Okay, super. Gibt ein paar. Ja, wir haben schon, New York haben wir schon in der Liste, irgendeinen Asiaten, der so scharf sein soll, dass es sogar eine Challenge geworden ist. Aber jetzt nehmen wir noch einen Mexikaner dazu. Ist doch super. Dann haben wir die ganzen New York-Reisenden was zu tun. Suche ich raus und verlinke ich in den Shownotes. Ranjit, ich danke dir für die Zeit. Wenn irgendjemand investieren will, kann er mich kontaktieren oder dich direkt. Dann haben wir das auch eingetütet und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr irgendwo in Zürich oder auf dem Summit in Berlin.
Hey, vielen Dank, Matthias. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao.